Und dann hatten wir diese Lederhose oder was das war, die noch so komplett starr war, weil die noch nicht eintrainiert worden ist. Und dann haben wir uns mit Sonnenblumenöl vollgeschmiert und es war so kalt und wir mussten kämpfen. Aber wir haben es durchgezogen. Es war echt lustig.
Also das war so unfassbar unangenehm, Digga. Das war so unangenehm. Ladies and Gentlemen, willkommen und zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Es ist Montagmorgen, ich habe gerade meinen Kaffee drin und es gibt nur einen Weg, diesen Morgen noch perfekter zu machen. Und zwar die Stimme meines kleinen Türken, Özcan Kosa. Na, wie geht's dir, mein kleiner Sonnenschein?
Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Mm. Habt ihr auch schon gut geschlafen? Was geht ab, Basti? Mir geht's super.
Ja, dann ist ja alles klar. Das freut mich, dass es dir gut geht. Ah, mir geht's auch so gut. Mir geht's auch so gut im Moment.
Ja, mir geht's
gut. Ist ja auch eine weltpolitisch völlig entspannte Lage irgendwie. Man guckt aus dem Fenster, man denkt so, mein Gott, es gibt selten Momente, wo es einfach mal alles stimmt, weißt du, wo alles gut ist. Wo man sich keine Sorgen machen muss, wo einfach mir nichts einfällt, was irgendwie bedrückend sein könnte. So, das ist schön, wenn man in solchen Zeiten leben darf, weißt du.
Wahnsinn, gell, wie sich die Welt gerade auf den Kopf dreht. Also,
ja, ist gerade ein bisschen überschaubar geil.
Nee, wirklich, Bro. Also es ist wirklich, also es hört nicht auf.
Nee.
Also ich glaube, für die Menschen ist es halt so, wir haben ja keine Zeit zum Durchatmen. Also abgesehen jetzt von dem schlimmen Leid, was weltweit gerade passiert und was den Menschen widerfährt, ist es natürlich als in Anführungsstrichen stiller Beobachter, ist es halt heftig. Also es hat ja mit Corona angefangen, dann kam der Ukraine-Krieg, dann kam der Mittlere Osten, dann Venezuela, dann jetzt Iran und es hört nicht auf und es wird immer schlimmer, Alter.
Naja, Krisen also, gab's immer, ne? Also ich meine, wir sind beide beim Kalten Krieg geboren, da war auch nicht so richtig gute Stimmung, weißt du, da wollte man sich 20 Jahre mit Atombomben wegfletzen, 30 Jahre fast, aber man hat ein bisschen das Gefühl, dass die Rate der Katastrophen irgendwie höher wird. Klar wird sie auch verfügbarer, weil wir Social Media haben und den ganzen Tag. Guck mal, früher so, der erste Krieg, an den ich mir erinnere, war der erste Golfkrieg. Das war so 1991. Da hatte aber halt keiner ein Handy. Und da hatte, also da gab es natürlich Berichterstattung und im Fernsehen liefen irgendwie halt, ne, dann so ruckelige Clips von irgendwelchen Panzern. Aber heute, wenn dann irgendwie Raketen über Israel fliegen oder Dubai oder sonst was, dann hast du ja 400.000 Leute mit 4K iPhone 17, die ihre Kamera da draufhalten. Das heißt, du hast die ganze Zeit Footage, dass du dir auch die ganze Zeit siehst. Also ich saß gestern beim Hotel, im Hotel beim Frühstück und da sind so 4 Fernseher in dem Hotel-Frühstücksraum und da lief halt einfach die ganze Zeit während des Frühstücks so Krieg, 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 Krieg. Ja, und das heißt jetzt auch nicht so, dass sie den lila Launebär zeigen müssten, aber beim Frühstück macht einem das nicht so richtig gute Laune. Die einzigen, die noch gut drauf sind, sind die Leute in Dubai. Da ist die Stimmung richtig gut, die sind gut drauf, die Leute. Da ist absolut nichts passiert. Die Influencer, denen geht's allen gut, die sind alle zufrieden. Georgina Fleurs Baby ist bei Prinz Markus, also wir müssen uns da auch keine Sorgen machen. Ist einer der, hast du es mitbekommen, dass Georgina Fleur war leider für Dreharbeiten in Thailand, als der Krieg ausbrach und hatte ihr Kind aber in vertrauensvollen Händen gegeben. Und ich meine, wenn du an irgendjemanden denkst, wo du sagst, ey, ich habe ein 3-4-jähriges Kind und ich habe das Gefühl, das ist ein seriöser, bodenständiger Bursche, der meinem Kind gute Werte vermittelt und der sich bestimmt aufopferungsvoll kümmert, weil er insgesamt so ein liebevoller Typ ist, dann ist der Erste, an den ich immer denke, Prinz Markus. Natürlich.
Ja, also ich weiß nicht, was für ein Verhältnis die beide miteinander haben, inwiefern man Vertrauen aufbauen kann, aber ich, also an sich finde ich die Sache sehr schwer, auch die Kids weg und dann bei fremden Leuten, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es der Patenonkel, ich weiß es nicht.
Das wäre natürlich gut. Damals in Champagner, theoretisch bei der Taufe, weißt du, in so einer kleinen Kapelle in Champagner gebadet, das Kind. Prinz Markus hat sich noch einen reingetan, hat noch dreimal den Fußball gegen die Schildkröte getreten, einfach ein guter Typ. Der ist, also
Wahnsinn,
bin ich,
also,
ist schade, dass ich keine Kinder habe, sonst hätte ich Prinz Markus schon angerufen, ob der das nicht hätte übernehmen können für mich. Weil ich meine, also kannst du dir einen vorstellen, der einfach ein besseres Wertekonstrukt hat und einfach ein netterer Typ ist als Mr. Bluthochdruck 244?
Babysitterprince.de.
Er ist Prince
of Babysitting.
Voll. Ja, aber also was ich am lustigsten fand an dieser ganzen Situation war ja, als die ganze Scheiße losbrach Und viele der Influencer halt schon gepostet haben, so, ey, ist halt doof, hier ist gerade im Haus neben mir gerade eine Rakete eingeschlagen, aber ich fühle mich jetzt hier gar nicht mehr so richtig toll in Dubai. Also ja, erstaunlich, dass wir hier so in einem Gebiet sind, in dem das problematisch werden könnte. Und dann gab es ja, also das ist nur vermutet, aber sehr wahrscheinlich gab es irgendwie eine relativ deutliche Mitteilung von, nennen wir es mal, der Regierung von Dubai, dass es schon besser wäre, wenn man jetzt nicht anfangen würde, Dubai zu kritisieren im Internet. Und dann haben einfach alle Influencer an einem Tag ihren kompletten Content geändert und haben alle das gleiche Video gepostet, nämlich wie sie dann irgendwie so am Strand neben dem Atlantis Hotel stehen und dann bla bla bla, du bist in Dubai, aber du weißt, dass du sicher bist. Und dann wird halt hier, wie heißt der, Rashid Al-Maktoum, der Scheich, eingeblendet.
Rashid Al-Maktoum, du Bastard.
Ja, der heißt so, der heißt Mohammed Al-Rashid Al-Maktoum, glaube ich, so ungefähr. Ich kriege ja nicht, oder Maktoum oder so, jedenfalls der Ober-Ober-Chef, weißt du, der wirklich. Und dann wird er immer eingeblendet und es sind alle Videos am gleichen Tag geändert worden. Und es gibt ja diese Dokumente, die auch mal irgendwann geleakt wurden, dass wenn du als Influencer nach Dubai ziehst, dann hast du halt ganz starke und ganz deutliche Regulierungen, die du einhalten musst. Also so wie du nicht schlecht über Karlsruhe sprechen darfst zum Beispiel.
Ja, absolut. Ich würde nie schlecht über Karlsruhe reden. Es gibt ein tolles Video von Saschka. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee.
Das ist, die macht sehr geilen YouTube-Content, immer Sonntag, 18 Uhr, und ihr letztes Video handelt genau darüber. Also, es ist schon, also, die Aussage von den Leuten ist ja gleich. Also klar, es passieren ganz schlimme Dinge, aber wir fühlen uns sicher, weil wir sind in der Obhut von dem Herrscher hier in Dubai. Und da merkt man einfach, also bevor man ja dorthin zieht, muss man ja gewisse Verträge unterschreiben. Es gibt gewisse Richtlinien, die man einhalten muss. Man darf nicht kritisch über sich über das Land äußern. Man darf nicht kritisch über die Regierung äußern und, und. Aber jetzt in so einer Situation, und das finde ich halt heftig, weißt du, in einer wirklichen Gefahrensituation. Ich meine, der Flughafen wurde jetzt nochmal bombardiert. Zu sagen, hey, hier ist, wir fühlen uns alle sicher, hier ist alles toll. Das ist erschreckend, dass man nicht mal seinen wahren Emotionen, die man hat, Raum geben darf und das mitteilen darf, sondern man muss sich an diese Guidelines der Regierung halten und das genauso kommunizieren. Und ja, genau, Bruder, das war halt der Grund, das war halt der Grund für mich, dort nie Urlaub zu machen. Weißt du, ich wäre da nie hingegangen und ich bin da auch nie hingegangen, weil das für mich einfach ein No-Go ist. Genau aus dem Grund.
Ja, kann ich gut verstehen. Das ist halt, da mussten halt viele Influencer lernen, was der Unterschied zwischen Demokratie und Autokratie ist. Mhm. Und man mag über unser Deutschland denken, was man möchte. Es gibt viele, viele, viele Baustellen, die wir hier in Deutschland haben. Aber eine, die ich für die eine der allerwichtigsten Bausteine unserer Demokratie halte, ist, dass Kritik immer erlaubt ist. Und zwar öffentliche Kritik. Und weißt du, also du kannst alles, außer es ist volksverhetzend oder halt zu, es spricht dir überhaupt die Menschlichkeit ab. Ich glaube, da fängt eine Beleidigung an, die justiziabel ist. Aber alles andere darfst du öffentlich über Politiker, über Politik, über die Regierung etc. sagen. Und das ist halt ein hohes Gut, dass wir das dürfen. Weil wenn, also erstens, wenn wir das nicht dürften, wäre hier schon 17 Mal die GSG 9 durch mein Fenster gesprungen, bei so ziemlich jedem dritten Podcast, den wir aufgenommen haben. Zweitens, es ist halt lustig, dass solche Leute, man will da irgendwie auch keine Häme empfinden. Weißt du, das sind Leute, die sind da hingegangen, die wollten halt Steuern sparen, in der Sonne leben und halt diesen Staat bewerben, so der ja auch seine Vorteile haben mag. Also Wetter ist wirklich immer schön, vielleicht ein bisschen zu schön, also mir wäre es zu warm. Aber die Umstände, die dort kritisch zu sehen sind, Rechte von Arbeitern, Demokratie, all das, was dort nicht wirklich existiert, die wurden halt unter den Tisch gekehrt. Und jetzt finde ich das einfach, ich fand das so ein geiles Beispiel dafür, wie schnell so ein Staat aber dann zugreift, weißt du? Also dann posten die halt alle, ja, ich habe Angst um meine Kinder und was soll ich jetzt machen? Und eine halbe Stunde später ist das Video weg und dann posten alle, hier ist gar nichts passiert, sie sieht super aus. Und dann siehst du so im Hintergrund noch so eine Tomahawk-Rakete, die so über den Himmel fliegt und so, ja, hier ist eigentlich nur Sonnenschein, richtig gute Stimmung in Dubai, wir gehen jetzt richtig in den Beachclub. Und das ist natürlich schon sehr, sehr bigott. Und aber die Leute, die dort leben, leben jetzt dort. Besonders die weltweiten Influencer, die deutschen Influencer. Und die müssen sich halt danach richten, was ihnen vorgeschrieben wird. Und das lustigste Trend, der daraus kam, war, dass ganz viele Deutsche halt das gleiche Video gepostet haben, so, weißt du, wie sie so am Fenster stehen, so aus dem Fenster gucken und dann darunter so, der Krieg ist, oder ich weiß nicht genau dieses Zitat, aber sowas im Sinne von, der Krieg ist losgebrochen, aber du weißt, du bist in Sicherheit, weil wir von ihm regiert werden. Dann siehst du so Bilder von Friedrich Merz, wie er mit so einer Bratwurst von so einer Bühne runterfällt oder so ganz schlecht Karaoke singt auf irgendeinem CDU-Parteitag. Das ist einfach sehr, sehr lustig. Also das, auch das wäre, also sich allein schon, dass du dich dort über, du dürftest ja niemals einen Scherz über Rashid Al-Maktoum machen. Das wäre unvorstellbar. So, das darfst du nicht. Mhm. Und ich möchte schon in keinem System leben, in dem ich einen Maulkorb habe, mich über irgendjemanden lustig zu machen, weil das als Komiker sowieso schon total scheiße ist, weißt du?
Ja, ich glaube, es ist halt eine Form von, wie soll ich das ausdrücken? Das ist so eine erniedrigende Aussage auch für die Menschen, die halt jetzt gerade in Dubai sind und dort weg wollen. Weißt du, also jetzt musst du dir halt vorstellen, du hast dort Urlaub gemacht mit deiner Familie. Du bist dort, du kommst da nicht weg gerade.
Nö, der Flughafen weißt du? Wurde und bombardiert. Ne?
Genau,
da
der Flughafen
richtig,
wurde
da ist richtig
bombardiert.
Alarm gerade.
Ja, es fliegen Raketen, die Airlines haben Angst, dass während der Beförderung irgendwo ein Raketenmanöver stattfinden wird. Und also, dass man, weißt du, es ist ja wie eine Ohrfeige diesen Menschen gegenüber. Und das ist ja nicht nur dort so. Also, wie gesagt, es eskaliert, wir wissen das alle, wir haben jetzt genug davon Berichterstattungen auch auf Social Media, online, überall, wo man will. Und dass man sich dann noch hinstellt und dann sagt, hier fühle ich mich sicher. Also es gibt Menschen, die weinen dort am Flughafen, weil die da nicht wegkommen, Alter.
Ja und gut, ich hätte aber es genau du so, hast ja also, gar keine andere Wahl, ne? Die haben da ihren Lebensmittelpunkt, die sind da gemeldet, die leben davon, Werbung für dieses Land zu machen. Und ist jetzt auch nicht so, sagen wir mal, dass Leute wie Georgina Fleur nächste Woche dann eine Universitätsprofessur bekommen, weißt du? Also die sind, wenn du da hingegangen bist, um Influencer zu sein, dann musst du halt auch mitgehangen, mitgefangen. Aber natürlich ist das hämisch für die Leute, die da Urlaub gemacht haben, also ganz normale Urlauber und am Flughafen stehen, nach Hause wollen und währenddessen ihr Handy öffnen und sehen dann so 10 Influencer, die sagen, nö, hier ist also super, hier ist richtig gut gerade. Also die Stimmung ist top. Natürlich ist die Stimmung nicht top in der Ecke gerade. Also da muss man nicht drüber reden. Was mir am meisten in Anführungszeichen Angst gemacht hat, das ist noch nicht mal ein Professor, sondern ist, glaube ich, ein Highschool-Lehrer, ich weiß nicht mehr genau, oder College-Teacher, ein asiatischstämmiger US-Amerikaner, der schon vor 4 Jahren Videos aufgenommen hat, was passieren
Professor
würde.
Professor Young oder so heißt.
Wow, und wenn du das guckst, und das ist wirklich creepy, also du siehst halt diese Videos, die zurückdatiert sind, und der hat vorhergesagt, also der hat dann Vorlesungen gehalten und hat dann vorher gesagt, dass Trump wiedergewählt wird. Okay, das hätte man, also das ist jetzt noch nicht 100%ige Trefferchance. Aber er hat auch vorher gesagt, dass J.D. Vance Vizepräsident wird. Und, also alles bevor es passiert ist. Und dass Trump nach ungefähr einem Jahr den Iran angreifen wird. Und auch das genaue Wording, das Trump benutzen wird, um diesen Iran-Angriff zu erklären. Und als nächstes hat er vorher gesagt, und das ist noch nicht eingetreten, dass das dazu führen wird, dass Bodentruppen von den Amerikanern in den Iran geschickt werden und dann die Russen und die Chinesen eingreifen, wir im Dritten Weltkrieg sitzen. Und wenn du siehst, wie hoch die Trefferquote von diesem Mann bisher war, das hat mir das ganze Wochenende verhagelt, wo ich so gedacht habe, ich hoffe mal, der liegt nur 80% richtig, weil so richtig Bock auf Weltkrieg habe ich jetzt gerade nicht. Ich habe nur was vor am Wochenende, weißt du?
Ja, also die Weltkriegängste hatte man ja schon damals mit Russland und der Ukraine. Aber es wird es wird immer schlimmer gerade. Ich sehe da auch jetzt gerade in keinster Weise einen Ausweg. Die Angriffe, ach, ich weiß es nicht, Basti. Ich habe keine Ahnung, wo das Ganze hinführt. Ich bin, weißt du, das Ding ist, Volker Pispers, einer der begnadetsten Kabarettisten, die wir hier in Deutschland haben, hat ja aufgehört, weil er halt der Meinung war, soweit ich das so mitbekommen habe, dass er seit 30 Jahren auf der Bühne ist, immer die gleichen Sachen erzählt und die Leute trotzdem gleich wählen, weißt du? Und wir Menschen, wir sind echt an so einem Punkt, Alter, wo, bei dem ich mir denke, wohin geht diese Reise? was machen wir? Wir haben nie aus der Geschichte gelernt. Und es sind einfach geopolitische, geostrategische Entscheidungen, die da getroffen werden. Und mehr ist es nicht. Also die ganzen Länder, in denen die Demokratie geholt werden sollte.
Demokratie,
Libyen, Irak, Syrien. Weißt du, wo es hieß, wir bringen die Demokratie dorthin. Das hat nie stattgefunden. Und das wird auch in puncto Iran so in der Form nicht stattfinden. Und das Leid der Menschen, das ist halt für mich das Schrecklichste. Und auf alle Menschen betroffen, weißt du, alle, die daran jetzt beteiligt sind, weil diese Zivilisten, die betroffen sind, die können doch nichts dafür, Alter.
Nein.
Das ist nicht deren Entscheidung. Es ist weder deine Entscheidung noch meine Entscheidung. Klar, wir wählen Parteien, aber dann werden irgendwelche Entscheidungen getroffen, die du nicht willst. Dann passiert irgendwas. Schwuppdiwupp sind wir in einem Krieg und wir denken uns so, Alter, was passiert gerade? Was passiert gerade? Und es hört nicht auf. Und das ist für mich das Schreckliche, was mir auch so schlaflose Nächte bereitet. Ich weiß nicht, wo diese Reise hinführt. Und es wird immer größer. Dieser Flächenbrand, er eskaliert komplett. Und ich hoffe einfach, dass die Menschen zur Besinnung kommen und dass das alles bald endet. Aber ich bin da
ist eher
überhaupt
unwahrscheinlich
nicht optimistisch. Ja.
Der lustigste Tweet, den ich letzte Woche gelesen habe, war, es ist ein lustiger Zufall, dass immer dort, wo die Amerikaner die Demokratie und Freiheit hinbringen wollen, zufällig auch Öl gefunden wird. Mein Gott, haben die ein Glück. Und ich musste echt lachen, weil das ist ja genau so. Und in dem Fall jetzt beim Iran geht es ausnahmsweise wahrscheinlich nicht ausschließlich um Öl. Aber es gibt keine Exit-Strategie für all das. So, ne? Und es gibt keine Lösung dafür, weißt du? Und man hat das Gefühl, dass wir, genau wie du, fühle ich mich hilflos, genau wie die meisten, die uns zuhören, weil am Ende, wir treffen ja die Entscheidung nicht. Wir kriegen die Entscheidung in den News präsentiert. Die Entscheidung unserer Bundesregierung genauso wie die Regierung anderer Länder. Und natürlich geht das nicht, dass man weltweit, also weißt du, können jetzt nicht 270 Millionen Amerikaner jede Woche sagen, was sie gerne hätten. Aber wenn der Präsident sagt, oh, da gibt's Bilder von mir, die sind nicht so glücklich und jetzt fange ich mal Krieg an, damit man das nicht merkt, dann ist das schon eine krasse, krasse Situation, in der wir uns alle befinden. Ja. Und die gesamte Welt in so einen Konflikt zu ziehen. Ich hoffe nur, dass wir, genau wie du gerade sagtest, dass wir irgendwie in naher Zukunft darauf zurückblicken können, dass alles in Anführungszeichen glimpflich ausgegangen ist, also ohne noch mehr zu eskalieren und dass die Menschen im Iran vielleicht die Freiheit bekommen, die sie schon sehr, sehr lange verdienen. Die Gründe sind sicherlich nicht, dass Trump den Iranern helfen will. Das glaubt, glaube ich, niemand wirklich. Aber wenn das irgendeine positive Folge hat, dann kann man nur hoffen, dass die vielen Menschen, die dort seit 40 Jahren unter diesem absurden Regime leben, unter diesen religiösen Heinis, dass die dass die Freiheit bekommen. Wenn das ein gutes Ergebnis davon ist, dann hat es am Ende irgendjemandem geholfen. Aber ich habe nicht wirklich die Hoffnung. Weil im Moment haben sie einfach den einen Fiesewicht, den einen Ayatollah durch seinen Sohn ersetzt, der noch krasser ist. Ich weiß es nicht. Also wir sind auch beide wir sind kein politischer Podcast, aber natürlich ist es unmöglich, da nicht drüber zu reden in einer Zeit, in der es eigentlich, im Moment gibt's ja auch gar keine anderen News mehr. Also keine Ahnung, Sonja Kraus ist als erste bei Let's Dance raus, natürlich spannend, aber wenn du jetzt gerade den Fernseher anmachst, gibt's halt 24 Stunden eigentlich nur Iran, 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 Amerika, Amerika.
Ja.
Und ich finde es auch okay, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch im Rahmen von sowas, was wir machen, weil wir leben ja auch in der Welt. Also wir leben ja auch auf diesem Planeten und kriegen das die ganze Zeit mit. So. Und ich weiß, dass jetzt manche, die uns zuhören, sagen, ah, jetzt habe ich letzte Woche schon so viel davon gehört und so. Wir werden dafür auch keine Lösung finden. Aber dieses Dubai-Ding, das ist halt wirklich was, wo ich als Komiker dann einfach, weißt du, weil mein Job nun mal genau wie deiner ist, irgendwie lustige Sachen in der Katastrophe zu sehen, wo ich einfach schmunzeln musste und dachte so, ja, was habt ihr denn gedacht so? Also habt ihr wirklich gedacht, ihr könnt jetzt alle Videos posten, wo ihr sagt, uiuiui, hier ist aber gerade scheiße, wir können jetzt nicht mehr in den Beach Club? Natürlich nicht. Aber trotzdem haben natürlich auch diese Leute, die ganzen Influencer etc., Angst um ihre Familien. Hast du eigentlich mitgekriegt, was ist eigentlich aus Simon Dessou? Was ist aus dem eigentlich geworden?
Ja, der ist im Gefängnis, aufgrund von Drogen.
Aber immer noch.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass die dich in Dubai, wenn du Drogen hast, 2 Tage in Untersuchungshaft halten und dann sagen, hey, du bist wieder frei, weil es besteht ja keine Fluchtgefahr.
ja, im Moment wirklich nicht, weil der Flughafen ist ein bisschen zu.
Dort ist das ein bisschen anders. Also, soweit ich weiß.
Wie bescheuert musst du denn sein, um sowas in so einem Land zu machen, wo jeder weiß, ey, die sind da nicht ganz so entspannt, die Brudis, weißt du, wenn du dir da mal den Johnny auspackst.
Ja, das ist ja kein Johnny gewesen. Ich glaube, also, es war wahrscheinlich was anderes, es waren härtere Substanzen, aber nichtsdestotrotz, Bro, also wenn du dich irgendwo entscheidest und du weißt, hey, dort könnte sogar die Todesstrafe auf mich warten, wegen sowas, dann ist es das Letzte, was ich mache. Weißt du, also ich bin mir schon oft am Überlegen, ob ich hier im bedingten Halteverbot 5 Minuten bleibe, obwohl nur 3 Minuten erlaubt sind, weil ich Angst habe, Alter, dass ich dann Strafzettel bekomme, mein Auto abgeschleppt wird, weißt du, und wenn ich denke so, Alter, jemand sagt so, hey, hast Bock, sollen wir was uns geben? Ja, aber also,
wenn ich dir mit der Nase ziehen, Bruder?
Ja, und dann werden wir umgebracht. Weißt du, du wirst umgebracht, Alter. Also musst du dir mal vorstellen.
Ich weiß nicht, ob die Todesstrafe bei so, wird die da wirklich vollstreckt. Also ich glaube, es gab irgendwie zur Diskussion, dass das möglich wäre als Urteil sogar, ne?
Ja, aber nur die Möglichkeit.
Ja, die Möglichkeit würde schon reichen, dass ich sagen würde, heute vielleicht lieber Matcha-Tee und Cookies.
Bro, überleg mal, es wird heißen, bei absolutem Halteverbot, also die Möglichkeit besteht, dass es eine Todesstrafe gibt, würdest du dein Auto verkaufen, oder?
Nur noch laufen.
Ja, du würdest nur noch laufen. Keine Ahnung, Alter. Ich sage, es ist nicht meine Welt, deswegen habe ich da auch noch nie Urlaub gemacht. Viele, die dorthin sind, haben gemeint, das ist cool und die konnten das, aber ja, trotzdem finde ich es gerade schrecklich, dass da einfach viele Menschen sind und die jetzt auch dort eine schreckliche Zeit durchmachen. Ja, man kann jetzt von Influencern halten, was man will. Trotzdem hat es kein Mensch verdient, unter diesen Umständen dort zu verweilen. Das ist so meine Haltung dazu. Also,
aber zum Glück ist Prinz Markus da und passt auf uns alle auf.
Lustigerweise,
im Zuge dieser ganzen Scheiße kriegen ja Christian auch ständig so Weiterempfehlungen, so im Sinne von, ja, wenn das und das passiert, wo sind die besten Orte hinzugehen? Und da habe ich so ein Ranking gesehen, die besten Orte, falls jetzt wirklich so richtig krass alles geopolitisch explodiert, wo kann man hingehen? Ja, Neuseeland war Top 2. Weißt du auch, Top 1? Neuseeland ist wirklich mitten im Ozean, ist großer Vorteil. Da kann man auch so schön Herr der Ringe nachspielen. Ich könnte mich als Gandalf verkleiden. Du als Frodo. Wir werden einfach gemeinsam. Gollum wäre theoretisch auch eine optionale Rolle.
Ja, das wäre eine gute Option bei mir eigentlich.
Weißt du, was viele Leute geschrieben haben bei der letzten Folge? Dass du ein sehr schöner Mann bist.
Wow.
Das ist natürlich absolut, dass du diese Bernsteinfarben haben wirklich viele Leute geschrieben, dass du bernsteinfarbene Verführeraugen hast. Das habe ich auch schon oft gedacht. Ich habe mir auch, als ich das gelesen habe. Aber warte mal, jetzt kommt's noch. Dann haben noch mehr als 10 Leute mir geschrieben, ey, hat Ötzi jetzt die Haarverpflanzung gemacht? Das sieht ja mega aus.
Nein, das ist mein Steuerhaar, Moruk.
Was ist, Alter, das wirklich, du, warum bist du nicht schon längst Brand Ambassador für Streuhaar?
Ja, ich bin Team Streuhaar, Alter. Es ist,
aber du hast keinen Deal mit denen oder so, oder?
Nein, warum denn? Nein, ich habe, Moruk, ich sag ja nur Streuhaar, weißt du, es gibt ja nicht Streuhaar mit der Marke Streuhaar. Streuhaar.
So Salz, weißt du? Die Marke heißt Salz. Ja.
Nein, ich habe
ja, aber
ich
du könntest ja die Marke mal sagen, wenn du damit zufrieden bist. Wir sind ja ein Podcast, der durchaus auch mal eine ehrliche Empfehlung geben darf.
Also guck mal, für alle, die Streuhaar benutzen wollen, das gibt eine Technik, okay? Also wie du es auftragen möchtest, okay? Du musst auf jeden Fall die Haare waschen vorher, schön föhnen.
Die noch
und
da
schon beim
sind.
Föhnen leicht in die Form bringen, so wie ich.
Leicht und dann, in die Form bringen.
Ja, und dann musst du die Frisur halt leicht in Form bringen und dann musst du die Haare ein bisschen reiben, dass die sich statisch leicht laden. Und dann machst du dieses Streuhaar drauf, weil das fällt ja nicht nur auf die Kopfhaut und dunkelt diese ab, sondern das haftet auch an den Haaren aufgrund der statischen Ladung. Und wenn du die Haare halt davor schön reibst, dann wirken die Haare auch dicker und vitaler. Und im vorderen Bereich, wo es Licht ist, mache ich noch von L'Oreal so ein Spray, so ein verdunkler Spray. Muss so schön mit Abstand machen und gut drauf achten. Und dann sieht es einigermaßen okay aus, Bro. Es ist, hey. Es ist,
ich habe bei der letzten Aufnahme, ich habe dein dichtes Haar auch beneidet. Also du bist ein Zauberer. Du bist der Vidal Sassoon, du bist der Glöckler der deutschen Streuhaarindustrie. Wobei ich sagen muss, es kann auch schief gehen. Ne? Ich habe letzte Woche ein Video gesehen von Jermaine Jackson. Es ist einer von den Jackson-Brüdern. Einer der jüngeren oder älteren Brüder von Michael Jackson. Und er war in einem Interview und der hat halt krauses schwarzes Haar, so als Iro auf dem Kopf, hat sich aber links und rechts, ich weiß nicht, was es sein soll, aber es sieht aus, als hätte er sich schwarze Schuhwichse einfach an seinen Kopf gepappt, so links und rechts, als Haare. Und er hat halt einfach diesen Iro und links und rechts ist es einfach wie schwarz tätowiert. Und da er sowieso dunkelhäutig ist, sieht dieses Schwarz halt noch, weil es tiefschwarz ist, noch absurder aus. Er sieht wirklich aus, als wenn er sich in der Geisterbahn geschminkt hätte, der arme Typ. Und das ist natürlich, immer wenn du, sagen wir mal so, ich habe ja nun genug Fehler, die man in der Öffentlichkeit ausweisen kann, aber immer wenn ich ein Video bei Instagram oder so sehe, wo jemand so einen ganz offensichtlichen Makel hat, weißt du, sowas so, der aber gar nicht angesprochen wird im Video. Ich habe dir doch letztens so ein Video geschickt von einem Politiker, ich glaube SPD oder Grüne, so Landtagswahl-Dings. Und da habe ich dir geschrieben, der Stirn-Endgegner. Weil der Typ hatte original eine Stirn bis wirklich bis zum Ende seines Kopfes und hatte sich dann den Rest Kranzhaare, die er hatte, also die wirklich ab der Mitte des Kopfes begannen oder so, oder hinter der Mitte des Kopfes begannen, hat er sich lang wachsen lassen und nach vorne gekämmt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es war wirklich der Stirn-Endgegner. Dagegen ist meine Stirn lächerlich. Habe ich dir eigentlich mal erzählt?
Es ist ein also ich will dir nur sagen, warum die Leute so sind, weshalb ich mir das erkläre. Es ist ja ein Prozess. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du an einem Tag volles Haar hast und am nächsten Tag aufwachst und diese Haare sind weg. Es ist ein Prozess und deswegen glaube ich, dass du dir halt, weißt du, weil diese Haarlinie halt so langsam immer weiter nach hinten geht, aber du halt, für dich ist das immer noch so, nee, das ist gut so.
Ja, aber irgendwann.
Ich weiß.
Es ist wie bei den Leuten, die bei Deutschland sucht den Superstar zum Singen gehen. Und dann keiner sagt so, ja, und dann sagen die sowas wie, ja, meine Freunde haben alle gesagt, ich kann das. Und ich meine, bei diesem, der Stirn-Endgegner, da muss eigentlich auch mal einer hingegangen sein und gesagt haben, ey, Roland, oder wie man hieß, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Das lass das sein, das macht das nicht so. Aber es gibt auch einen ganz bekannten Dokumentarfilmer, der Name fällt mir nicht ein, der hat eine Masterclass. Es gibt ja diese Masterclasses, Acting bei Meryl Streep und Cooking bei Gordon Ramsay. Okay. Und der hat Masterclass in Documentary. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz eingeben. Masterclass Documentary. Warte, sorry, weil dann könnt ihr den googeln. Ich habe wirklich sowas noch nie gesehen. Das ist das Beste. Der arme Typ, der heißt Ken Burns. Und Ken Burns hat diese Masterclass und der ist so Mitte, Anfang 60, würde ich sagen. Hat aber einen Fiffi auf den Kopf. Ich könnte mir diese Masterclass nicht angucken. Ich würde da wirklich sitzen und würde mich einfach durch... Der hat einen Fiffi auf dem Kopf. Das sieht aus, als wäre einfach ein Prager Rattler oder ein Yorkshire Terrier auf seinem Kopf gestorben und festgewachsen.
Das ist wirklich ganz schnell.
Das ist wirklich, gib Ken Burns ein. Sowas hast du noch nie gesehen. Der arme Typ, ey. Dem muss irgendeiner sagen, Bruder. Ich hatte einen Hund
auf seinem Kopf gestorben und festgewachsen. Du Bastard.
Ganz schlimm. Ich hatte letztens einen Make-up-Stylisten bei irgendeiner Fernsehsendung und dann habe ich so gedacht, ich kenne dich doch, aber irgendwas anders. Und dann sagt er, ich trage ein Haarsystem.
Oh ja.
Und das sagt er dann auch so. Haarsystem finde ich eine schöne Formulierung. Es ist ja keine Perücke, sondern es wird geklebt.
Toupet.
Ja, Toupet ist ja nochmal was anderes. Toupet ist ja was du einfach draufsetzt, glaube ich, was dann so die Passform deines Kopfes hat und dann so ein bisschen, ich weiß nicht, so durch von der Walzkräfte oder so hält. Aber Haarsystem bedeutet, du bekommst so richtig so halt Kleber auf den Kopf und klebst es dann fest für 4 Wochen.
Ja.
Und oder 2 Wochen oder so, ich weiß den genauen Zeitraum nicht. Und da habe ich mich dann aber auch gefragt, also erstens, was machst du, wenn das kratzt? Zweitens, du klebst dir was auf den Kopf. Also es sah super aus. Ich hätte nie erkannt, dass
das
die Haare
echt krass
nicht echt
aus,
sind. Nur ich habe den halt wieder gesehen nach ein paar Jahren. Ich hatte irgendwie so in Erinnerung, irgendwas anders mit ihm. So irgendwas anders. Und dann fiel mir auf, ach ja, stimmt, der hatte eine Glatze. Und jetzt hatte der halt so richtig dichtes, krasses Haar, so was so richtig so nach Hollywood-Star aussah. Ja, und ja. Also, er sagte das auch ganz offen, er hat ein H-System, mhm. wobei die Formulierung natürlich schon irgendwie lustig, ein H-System. Und dann wird es halt festgeklebt, ja. aber mich würde das stören, die ganze Zeit was an den Kopf geklebt zu haben. Also ich würde das schon gerne abends aus... Hast du den Boxkampf gesehen?
Ja, bitte, Mann, der arme Boxer. Alter. Oh, oh mein Gott, oh, nein, Alter. Oh, 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 das war so schlimm. Das war so schlimm, als sein Haarsystem einfach weggefext ist.
Ja, das war
aber er
gut.
hatte erzählt, weil er hat ja Haare, dass das irgendwie beim Rasieren ausgerutscht ist und er wollte aber unbedingt dieses Haar und dann hat er sich das halt irgendwie festkleben lassen. Aber
Jarrell
ist halt echt,
Miller, ja. Jarrell
ich glaube, es war Weltmeisterschaftskampf oder es waren sehr Einschaltquoten hoher Kampf.
Der war im Madison Square Garden ausverkauft. Oh, also da waren wirklich viele Leute und dann fliegt er. Und ich meine, es gibt
und er
ja
sieht
nicht,
cool aus mit Glatze. Er sieht ja, cool aus mit Glatze, ja.
Es sah völlig in Ordnung aus. Also es sah ja gar nicht schlimm aus ohne Haare. Aber als dann diese Perücke, also könnte man eingeben, Jarrell Miller Wig oder Perücke oder Boxing, dann findet ihr das. Du siehst einfach halt, wie er den vollen Gesichtstreffer mitnimmt und dann einfach die komplette Frisur so nach hinten wegklappt. Einfach als hätte er so eine Serviette an den Kopf geheftet, die so nach hinten klappt. Und du musst dir ja vorstellen, oder wir waren nie Boxer. Aber ich glaube, Boxen, das Allerwichtigste beim Boxen ist halt der hundertprozentige Fokus. Also du musst alles ausblenden. Du darfst nur den Gegner sehen und wie du den jetzt halt K.O. schlägst. So, alles andere darf dich nicht interessieren. Deswegen war Tyson unter anderem auch so unglaublich, weil der so fokussiert war. Wenn dir das in dem Moment passiert und du dann in so eine, das ist ja auch peinlich. Der hat sich ja sicherlich in dem eigentlichen Moment, wo der gemerkt hat, scheiße, das Ding fliegt mir gerade vom Kopf, geschämt, verlierst du ja jeden Fokus. Also ich hätte mich aber auch nie, wie verrückt, also wie sehr muss man an seine Perücke glauben oder an sein Haarsystem, um damit einen professionellen Boxkampf zu machen? Das war doch vorprogrammiert, dass das passiert. Also
ich glaube, also die vom Haarsystem haben ihm wahrscheinlich gesagt so, hey, das hält auf jeden Fall.
Trust me, bro.
Ich glaube so diese, also für dieses Haarsystem als Werbung war das Schlechteste, was passieren konnte. Das war so, einfach so, es hält alles aus, nur kein Frontalfaustschlag von dem und dem Boxer. Ja, das ist, also hey, diese Kämpfe, so wie du es gesagt hast, also wenn die da in den Ring steigen, das ist ja unglaublich innerer Wille. Also die Physis ist ja die Basis für alles, klar, aber 50, 60, vielleicht sogar 70% wird der Kampf entschieden im Kopf.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist so krass, wie diese Leute, ich hatte dir erzählt, dass ich in der Peak Dame war, mit Max Koga, und der ist ja auch MMA-Kämpfer. Digga, dem seine Hand war gebrochen, zertrümmert, der hat weitergekämpft.
Ja, also, die Leute haben, immer, das ist unglaublich, das ist ein Adrenalin, Fokus.
Ja, Mann, die gehen in diesen Ring. Also, Bro, wir haben beide bei Schlag den Star mitgemacht. Weißt du, wenn man einmal umknickt, ui, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch weiß. Weißt du, und die Typen, Alter, die gehen in den Ring, den ihr Handgelenk bricht oder ihr Fingerknochen bricht und die kämpfen weiter. Weil du denkst, ich muss jetzt durchhalten. Hast du mal gekämpft, Basti? Hast du mal Kampfsport gemacht?
Nein. Also, ja doch, ich war ja im Taekwondo in der dritten Klasse, wo ich dem Typen den Arm gebrochen habe.
Gerne Arm ausgekugelt oder so, hattest du erzählt.
Gebrochen.
Aber
war auch nicht so gut.
Okay, oder gebrochen, ich weiß nicht.
Ich war halt zu groß für die meisten Kinder, verstehst du? Ich war ja immer so ein Riesenbaby. Das heißt, ich war einfach schon doppelt so groß wie alle anderen. Ja. Und das war im Kampfsport, wo die dann sagten, ja, rennt mal wieder dazu, macht mal ein bisschen was. Das war aber auch so, das war halt Gelsenkirchen-Rotthausen-Kampfsport. Ich weiß bis heute nicht, ob der Typ, der uns das beigebracht, selber Taekwondo konnte. So. Und ich habe nie richtig Kampfsport gemacht.
Ich habe ja früher Kampfsport gemacht und ich habe ja auch Turniere gekämpft, Vollkontakt. Und das Ding ist, Alter, also die Ausdauer, also es ist wirklich, während du kämpfst, zweite Runde oder wenn es noch eine dritte Runde gibt, also wenn du älter wirst, machst du drei Runden, Digga, du kannst deine Arme nicht mehr oben halten. Also du bist so K.O., du bist so fertig, du bist so übersäuert, dass du so weißt du? Und ich habe ja 3-mal, 4-mal die Woche trainiert. Also da musst du dir mal vorstellen, auf was für einem Level diese Leute sind, die da in der, also unglaublich, finde ich mega.
Ja, wirklich. Profiboxer, Profi-Kickboxer, UFC
MMA-Modo.
Und so. Wobei MMA, also glaube ich auch schon UFC und UFC ist ja Ultimate Fighting.
Ja, das Ultimate ist die Fighting. Also so heißt die Veranstaltung, Ultimate Fighting okay. Championship. Und das, die Kampfsportart heißt MMA, Mixed Martial Arts.
Und das finde ich schon, also das ist ja sehr extrem populär geworden in den letzten 15 Jahren. Bekannt ist das da für viele Jahre bei Conor McGregor, bei den Frauen Ronda Rousey. Conor McGregor ist dann irgendwann so, hat irgendwie es geschafft, von der Superstar und super sympathisch zu überhaupt nicht mehr sympathisch zu werden, glaube ich. Ja. Also ich glaube, die öffentliche Meinung hat sich komplett geändert. Aber ich finde das halt nochmal, also es ist nicht krasser Khabib. Als Boxen. Ich finde, ja genau, der eben dann auch, ich glaube, das Kniegelenk oder so gebrochen oder so, der Typ, der immer mit dieser Pelzmütze reinkam. Ja. Aber ich finde halt einfach krass beim UFC, dass die halt draufschlagen, wenn du am Boden liegst. Und dass die draufschlagen, während du, also...
Ja, das Bodenkampf. Das ist ja Bodenkampf.
Ja, ich weiß, aber man hat halt einfach das Gefühl, dass das nochmal entfesselter ist als Boxen. So.
Ja, Boxen ist halt viel, also ist natürlich beim Boxen, klar, es gibt beim Boxen, Kickboxen, aber da ist jetzt zum Beispiel, deswegen heißt es ja Mixed Martial Arts, also du hast jetzt zum Beispiel beim Brazilian Jiu-Jitsu, das ist ja fast ausschließlich Bodenkampf. Ja, also 90% würde ich sagen, findet auf dem Boden statt, 95. Ringen ist Bodenkampf, aber das ist ja diese Kombination aus allem. Also Kickboxen, Thai-Boxen, Ringen, Jiu-Jitsu.
Wir haben ja in Deutschland jetzt gerade diesen Star Vosbrühne, wie heißt der nochmal? Philipp? Felix? Ich weiß gerade nicht den Vornamen. Nee,
also,
der Neandertaler.
Ja, das ist ja einer von der neuen, also das ist ja so neue Generation, aber so der Christian Enkelin ist sehr bekannt in Deutschland, dann der Jungwirt und Max Koga, also es gibt da, also... Es gibt richtig krasse Talente in Deutschland und viele, die ich nicht kenne. Also die deutsche Szene verfolge ich jetzt erst neu und bin echt begeistert, weil die machen Octagon und RTL macht da ja sehr viel. Also kannst du es ja immer auf RTL angucken, RTL Plus.
Was ich am krassesten finde, ist, wenn die dann, ich hatte diesen Vosgrönekampf irgendeinen gesehen, der macht auch nur, also der versucht auch immer die Leute in diesen Clinch zu nehmen oder in diesen, ne, also die an die dran zu kommen, um die Beine oder die Arme dann abzuknicken, sodass die aufgeben. Und Alter, ich bin vor meinem Bett gestolpert, hab mir das Kreuzband angerissen, weißt du? Wenn ich mir vorstelle, dass so ein 120-Kilo-Typ meinen Arm auskugelt.
Du bist gefickt.
Alter, da hätte ich so gar keinen Bock drauf. Also ich finde immer erstaunlich, dass Leute sagen, ich meine, du fängst ja irgendwie als, wenn du so auf dem Level von denen kämpfst, dann fängst du ja schon als Kind mit Kampfsport an. Das machst du ja mit 17 oder so, da fängst du ja schon ganz früh an. Aber allein diese Entscheidung zu fällen, ich gehe jetzt mit einem anderen, der genauso schwer ist wie ich und vielleicht noch mehr Muskeln hat, in so einen Raum, und einer von uns beiden ist nachher entweder bewusstlos oder kann seinen Arm oder sein Bein nicht mehr spüren. Das ist schon ein krasser Fokus.
Da musst du früher abklopfen. Aber das Ding ist, ich stelle mir immer
vor... Ich würde direkt anklopfen, bevor der reinkommt. So, weißt du, einfach, der steht da, ich klopfe ab. Ich so, ja, okay, tot.
Kennst du das so, du bist im Auto und dann fährt einer vor dir her und schneidet dich und du hupst so dit und dann so an der Ampel, du steigst aus, du so, was, Alter? Und dann kommt so ein Typ raus.
Frederik Vosgrönne, jetzt fällt mir ein Frederik Vosgrönne.
Dein Leben, also es muss ja nicht mal, der ist ja noch eine höhere Gewichtsklasse, aber auch wenn einer in deiner Gewichtsklasse, also zum Beispiel in meiner so, 85 Kilo, 82, bei denen merkst du ja nicht mal, was sie drauf haben, aber die würden dich halt in der Luft zerreißen, weißt du, das wäre so, hey, was, Alter, ein Gong und du so, du bist so
beim Schlagen und bei Boxern ist es ja nicht nur die Kraft, natürlich hat Mike Tyson zu seinen besten Zeiten unfassbaren Schlag gehabt, aber die Hälfte ist halt auch einfach die Technik. Es geht darum, den Körper in eine Position zu bringen. Übrigens, mein Lieblings-Internet-Video aller Zeiten, weil wir gerade bei Boxen und Tyson und so sind.
Ich weiß es.
Du weißt es, oder? Das ist Hamburg. Das Beste. Hamburg?
Achso, ich dachte, dieses Reeperbahn, wo der eine Schelle gibt.
Ach so, nein. Wie hieß er? Ey, hier, da haben wir ein Haus gehabt und da drüben haben wir auch ein Haus gehabt. Ey, Bruder! Stefan Henschel einfach war das. Stefan Henschel.
Diese Kein Schelle,
Bock mit den Arschhügern hier rumzulabern, du. Und dann geht das Allergeilste an dem Video von Stefan Henschel ist ja, dass er den Typen einfach mal seinen Fukuhila vom Kopf prügelt. Der Typ fällt aus dem Bild raus, kommt da wieder rein, salutiert Und das Beste ist, wie er dann einfach übergangsfrei weiterredet.
Ja.
Also einfach so, weißt du, so, ja, was willst du, Klatsch, haut den Typen weg, der fällt um. Er dreht sich so um. Ja, komm, lass mal, keinen Bock mit den Arsch hier rumzureden. Hallo Werder! Ja. Dieses Hallo Werder ist das Allerbeste. Das habe ich mir überlegt, ob ich mir das mal als SMS-Ton mache. Dass immer wenn SMS kommt, kommt Hallo Werder. Ja. Nein, das beste Video des Internets, das ich jemals gesehen habe, wo ich wirklich Tränen gelacht habe.
Jetzt kommt's.
Mike Tyson und Hasbulla. Kennst du das?
Und wer?
Hasbulla. Es gibt einen, ich glaube, der ist türkischstämmig. Einen kleinwüchsigen, ist das Content Creator oder so, der heißt Hasbulla.
Ach so, und der Has, ja, aus Dagestan. Nee, der ist nicht Türke, Moruk, der ist aus Dagestan, da von der Ecke von Khabib und so.
Ah, okay, sorry, ich dachte, es
ja, wäre... Ja, aber das sind ja alles Türken.
Alles für mich, alles Türken. Und Mike Tyson ist in irgendeinem Interview und dann kommt dieser Hasbulla rein, der sieht, der hat halt so, der ist Mitte 30, glaube ich, und ja, durch seinen... Zwergenwuchs darf man sagen, glaube ich schon. Ich weiß es nicht, aber durch seinen Gendefekt sieht er halt sehr kindlich aus. Er hat kein Bart, er hat ein etwas geschwollenes Gesicht, er hat so nette Äuglein. Und Mike Tyson, ihr könnt es wirklich eingehen, Mike Tyson meets Hasbulla. Ich konnte nicht mehr. Mike Tyson dachte, das wäre ein Kind. Und hat dann einfach den hochgenommen und hat ihm seinen Bauch geküsst und hat ihn so geknittelt und ich dachte, ich scheiß mir die Hose. Ich dachte, ich
echt
kann
jetzt?
Nicht mehr. Und er hat
das einfach durchgezogen.
Bitte sag mir, du kennst es nicht. Bitte google es einfach. Das ist das Lustigste.
Ich google das nachher, ja.
Das ist das Lustigste, was du jemals gesehen hast. Hasbulla liegt, also sitzt da und Mike Tyson nimmt ihn einfach wie so eine Puppe und denkt, er wäre ein Baby, er wäre erst so 2 Jahre alt und macht ihm dann so den Bauch und pupst so seinen Bauch und kitzelt ihn und macht so, und gibt ihm ein Küsschen. Und das ist einfach, und ich glaube, Mike Tyson hat, glaube ich, echt eine ziemlich reine Seele. Ich glaube, es ist einfach dass er in seinen besten Zeiten einen totalen Killerinstinkt hat, aber ich glaube, er ist einfach ein ganz netter Typ so. Und der meinte das gar nicht böse.
Im Herzen. Aber das sind viele, Basti, viele Menschen sind doch so an sich gute, gutherzige Menschen, aber das Leben formt dich halt zu dem, der du bist. Und macht dich zu dem, der du bist. Weißt du, auch Mike deine Tyson, Schutzhülle. Die Schutzhülle, ja, sag ich jetzt mal. Weißt du, also, weil du da halt so hart gestruggelt hast, glaube ich, baut man halt irgendwann etwas auf, dass man Menschen nicht vertraut, dass man hart zu Leuten ist oder auch hart guckt. Weißt du, in der Gegend, in der er aufgewachsen ist, da war Schwäche, wurde halt sofort bestraft.
Wobei der natürlich auch ein genetisches Monster gibt. Es gibt ja so Videos von ihm, als er 14, 15, 16 war, wo er einfach aussieht wie Mitte 20, ihn Nacken hat wie ein Stier.
Ein Tier.
Und da hat er doch diesen, ich weiß nicht mehr, Joe D'Amato oder so, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Er hatte so einen Ziehvater, der dann leider gestorben ist, bevor er Weltmeister geworden ist. So ein alter Italo-Amerikaner, der ihn halt ausgebildet hat als Boxer. Und dann siehst du halt diese ersten, wo der halt noch ein Kind, Alter, mit 15 konnte ich kaum aufrecht stehen und der Typ schlägt einfach ein Loch in den Sandsack. Und Mike Tyson war zu seinen, also wenn man sich so ein Cut anschaut, 10 seiner besten Knockouts, das ist halt unfassbar gewesen. Da war Boxen wirklich krass spannend so.
Es gibt eine coole Doku über ihn.
Gar nicht spannend.
Ich habe ihn ja damals auch kennengelernt.
Du hast ihn getroffen?
Ja. Ich durfte ihn interviewen, da war halt sehr zugedröhnt an dem Tag, was ich schade fand.
Ja. Wenigstens hat er dich nicht hochgenommen und deinen Bauch gepupst.
Also das wäre geil gewesen, Digga. Da hätte ich sogar gesagt, geil.
Das wäre das Lustigste.
Weißt du, was krass ist? Der hätte es auch machen können. Das ist das Harte. Der hätte mich einfach so packen können. Nee, aber es gibt eine Doku, Alter. Der ist ja wirklich also im Ghetto aufgewachsen und unter was für Umständen auch, in welchem Zustand ihre Wohnung war. Der erste Grund, weshalb er dann richtig gekämpft hat. Nee, er hat ja Tauben gezüchtet und das wissen viele nicht. Und deswegen hat er auch das erste Mal gekämpft. Weil einer dieser Tauben, einer aus der Gegend, ist dann hoch auf dieses Dach und hat dann diese Tauben umgebracht oder verletzt. Und deswegen hat er gegen jemand anderen gekämpft. Und das haben dann die Älteren gesehen, wie er kämpft. Und haben die ihn dann gesagt, so, hey, du bist ein guter Kämpfer, kämpf doch mal gegen den. Und dann fing's halt an, dass er halt für Geld gekämpft hat. Und so wurde er halt
Teenager.
Als Teenager. Und dann kam er halt in so eine Besserungsanstalt und dort hatte er seinen Trainer kennengelernt. Weißt du, seinen ersten Trainer, der Potenzial in ihm erkannt hat und ihn dann gefördert hat im Sport.
Und der ist dann, glaube ich, das war das Tragische. Tyson ist ja mit 18, 19 oder 20 oder sowas schon Weltmeister geworden. Und der ist kurz davor gestorben. Der hat das, der war ja schon alt, der Trainer. Der war um die 80.
Und das so. Weiß ich nicht mehr.
Gast D'Amato hieß der, glaube ich. Und der hat das nicht mehr mitgekriegt. Und das ist so jemand, den der Tyson bis heute verehrt und irgendwie sehr ehrt, ne, so. Weil der meint, dass ihn, ohne ihm wäre er halt sofort im Knast gelandet oder wäre irgendwie auf die richtig schiefe Laufbahn gekommen. Ja, aber diese Videos mit den Tauben kenne ich auch, der züchtet heute noch Tauben, ne? Und ich habe ein Interview mit Tyson gelesen, wo er, es gibt ja diese geile Szene aus Hangover, aus dem ersten Hangover-Film. Mit Bradley Cooper und Zach Galifianakis und so, wo die halt diese wo die dann halt so feststellen, was sie in der letzten Nacht für Scheiße gebaut haben und dann auf einmal in der Villa von Mike Tyson landen, der einfach Zach Galifianakis einfach umhaut. Und Tyson hat mal selber in einem Interview gesagt, dass er in der Zeit, wo das gedreht wurde, so hart koksabhängig war und so hart daneben war, also richtig auf der Endstufe am Ende so, dass er seinen Schlag nicht getimed hat und Zach Galifianakis wirklich ohnmächtig geschlagen hat, on screen. Also Echt? Es gibt so eine Szene, wo er den halt spaßweise so erwischen sollte und ihm halt dann einfach so 50% Tyson-Energie gibt und Galifianakis ist wohl einfach ohnmächtig geworden, weil er den so dermaßen getroffen hat. Es gibt mehrere, der kann das ja auch schlecht kontrollieren. Es gibt eine Szene mit Mr. Beast, der bekannteste Content-Creator der Welt, wo Mr. Beast, Tyson steht so neben dem und gibt den so einen Bauchboxer mit Boxhandschuh. Und Mr. Beast kotzt fast in dem Livestream, obwohl er Tyson halt nur so leicht geboxt hat für seine Verhältnisse. Also ich hätte gar keinen Antrieb, jemals Kampfsport oder sowas zu machen. Ich wäre natürlich auch einfach tot nach 10 Minuten.
Wenn ein 13-jähriger Boxer oder ein 12-jähriger Boxer, du kannst deinen Bauch anspannen und er gibt dir eine Faust mit 50% Energie in deinem Bauch. Digga, du bist dann so, glaub mir, die brettern dich. Das ist so eine Power, Alter. Weißt du, die haben in ihrem Haken oder in ihrem, ist unglaublich. Also Boxer sind sehr, sehr gefährlich. Also wenn jemand boxt, du weißt, dass jemand boxt, dann, und du denkst dir so, eigentlich bin ich auch ganz gut.
Alter, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, diese geil, früher gab es auf der Kranger Kirmes die Boxbude, da konnte jeder besoffene Hempel mal reingehen, da waren dann so, in Anführungszeichen, zweite Klasse Boxer, aber halt trotzdem ehemalige Profis, und die haben dann halt einfach sind dann angetreten für, weiß ich nicht, 200 Mark, da habe ich mit meinem Papa gesessen. In der Kranger Kirmes, in dieser Boxbude. Und da haben wir dann zugeschaut, wie einfach Typen sich komplett das Gehirn rausprügeln lassen. Das war immer sehr schön, weil da kam immer so einer rein, der sagte so, ja, Bruder, ich hab krass, im Club habe ich schon Leute vermöbelt. Und dann kommt halt so ein Boxer, der nach gar nichts aussieht, der gar nicht so durchtrainiert war und schlägt ihm zweimal in die Fresse und der fällt einfach um wie ein Stein.
Ja.
Weil es ist halt Technik beim Boxen.
Körper, Bruder.
Also ich könnte mir dich gut beim Ringen vorstellen, in so einem hautengen, in so einem Onesie, weißt du, die Ringer haben immer diese Badeanzüge an, wo die Hoden so krass zu sehen sind.
Ja.
Und dann so ein Helm, die haben dann so einen Helm, so einen roten Helm, der so um den Kopf rumgeht, da könnte ich mir dich super gut vorstellen.
Nee, ich bin im Ringen, bin ich komplett schlecht, also Bodenkampf bin ich sehr schlecht, was ich gut konnte, jetzt inzwischen auch nicht mehr kann, meine Kicks waren ganz gut. Boxen bin ich sehr schlecht. Also ich kenne meine Schwächen von früher noch, weil ich habe ja mit Taekwondo angefangen und Taekwondo ist halt fast nur Beine. Es heißt zwar auch mit Fäusten, aber Taekwondo-Kämpfer sind beim Boxen äußerst schlecht. Aber ich könnte mir das richtig vorstellen, Basti, du und ich.
Du und ich. Ich meine, wir haben das schon gemacht. Wir haben schon Ölring gemacht für Brasilien.
Aber das und war heftig, Alter.
Das war so ekelhaft. Ne?
Weißt
war,
du noch?
Wenn ihr das, boah, das war so ekelhaft. Ey.
Unter welchen so Umständen, Alter?
Ja, ja. Ja. Umstände kann man das. Also wir sind in so einen Keller irgendwo in Istanbul gegangen.
Ja.
Und da war halt so ein Gym. Typ, der einfach der Ölringmeister von der Türkei. Ehemaliger Champion und der Typ war halt einfach, die Schultern waren einfach in einer anderen Postleitzahl als seine Hüfte.
Ja.
Der hatte einfach eine Hüfte wie Kate Moss und Schultern, dass er nicht durch die Tür kommt. Der war einfach voll das Tier. Dann war der komplett behaart
und dann reibt sich einfach ja vorher hochgehoben. Mit Öl ein.
Der hat mich hochgehoben. Der hat mich einfach so hochgehoben.
Aber einfach so. Das war jetzt nicht so, das war so. Der hat dich einfach gepackt und hoch.
Und dann haben wir in diesem, und dann schmiert man sich ja mit dem Öl ein. Der Trick beim Ölwresteln ist ja, dass man, das ist auf der einen Seite ein sehr männlicher Sport, auf der anderen Seite hat er aber auch so ein bisschen Homoerotik, weil man sich halt in die Hose greift, ne? Man greift, man muss ja irgendwo greifen.
Das war so
und deswegen
krass,
greift ja, und dann, oh, dann ist man so glitschig und greift. Ihr könnt das eingeben, wenn ihr Bratwurst und Baklava beim Ölcatchen oder so eingibt, kriegt ihr das bei YouTube. Das ist immer noch eine der schlimmsten Erfahrungen ever. Es war so unangenehm. Oh,
also was ich aber noch, also worauf ich noch hinaus wollte, es war halt, wir haben dort im Winter gedreht. Wir sind ja im Winter nach Istanbul. Es war kalt dort unten in diesem Gym. Wir haben ja dort, wo wir uns auch umgezogen haben, war es ja richtig kalt. Und dann hatten wir diese Lederhose oder was das war, die noch so komplett starr war, weil die noch nicht eintrainiert worden ist. Und dann haben wir uns mit Sonnenblumenöl vollgeschmiert und es war so kalt und wir mussten kämpfen. Und ich glaube, mein Bandscheibenvorfall war da erst 8 Monate her. Auch noch. Ich hatte da ja noch voll Schiss, Alter, dass mir da was passiert. Aber wir haben es durchgezogen. Es war echt lustig.
Also das war so unfassbar unangenehm, Digga. Das war so unangenehm. Es war einfach. Wobei mich beim Ringen und so, ich glaube, ich habe halt eine sehr niedrige Ekelschwelle. Und was ich am allerekligsten finde, ist der Schweiß von anderen Leuten. Also ich glaube, ich lasse mir lieber in der Hand scheißen, als den Schweiß. Schweiß finde ich so richtig widerlich. Und der Gedanke bei so einem Ringenwettbewerb, klar, die sind ja Hochleistungssportler, ne? Die schwitzen natürlich, du bist total aufgeregt. Testosteron, Overkill. Und dann hast du so einen Typen, der sich beim Ringen an dich drückt und du hast den Schweiß von dem auf dem Körper. Das würde mich, ich würde einfach direkt aufgeben. So wie ich sagen, boah, nee, eklig. Danke, nee. Uah. Boxen hast du ja zumindest noch so ein bisschen Abstand. Aber wenn die dann clinchen, dann hast du natürlich auch den Schweiß am Körper.
Ja, man, Ringen ist also auch so, boah, Alter. Also ich finde das auch, also, hey, ich hatte letztens einen Taxifahrer. Digga, ich weiß nicht, ob der mal von Deo was gehört hat.
Oh, hatte ich auch.
Bruder, das war so, möge Gott mir vergeben, aber es war so ein stechender, schlimmer Geruch. Also kennst du das, dieser alte Schweiß? Du weißt, dass dieses Oberteil, was er anhat, schon ein Tag oder zwei Tage verschwitzt, getrocknet und jetzt nochmal neu verschwitzt wird. Also dieser Geruch. Boah, das war ganz schlimm.
Ja, ist richtig.
Oh mein Gott, das war so schrecklich. Oh
also, man will ja niemandem zu nahe treten, weil du kannst es ja auch nicht adressieren. Du kannst ja nicht sagen,
aber Deo, Bruder. Ein bisschen Deo, Bruder.
Ja, ein bisschen Deo, Bruder,
weißt
komm.
Bisschen Parfüm, okay.
Ja, bin ich bei dir. Das ist nicht so richtig lecker. Das ist so, hatte ich ja auch letztens einen, der so. Also Körpergerüche von anderen finde ich auch. Aber es gibt Leute, die spüren das auch nicht, ne? Also die das nicht. Wenn ich stinke, ich bin sehr reinlich so. Und wenn ich das Gefühl habe, ich rieche nach Schweiß oder so, ich ertrage das selber nicht. Also ich muss dann duschen. So, ich würde mich dann gar nicht in Gegebenheiten. Also ich würde da nie jemanden mit ins Auto nehmen.
Mhm.
Das Einzige, was ich gemacht habe früher, wenn ich zum Sport gegangen bin, ist, ich dusche lieber zu Hause als in diesen Gruppenkabinen so. Das finde ich dann auch immer so. Boah, weiß ich nicht.
Oder in der Dusche mit dem Fußpilz, Alter, früher. Dieses Fußpilzspray.
Ja, aus dem Fußding, was dann so mit 100 km/h da rauskam und dir einfach so ein Loch in den Fuß gebrannt hat.
Und du wusstest aber, und dass du dort Fußpilz bekommst. Es hieß ja immer, das muss man machen, dass man keinen Fußpilz bekommt, aber genau das war der Grund, warum alle Fußpilz hatten.
Ja. Das Schwimmbad, in dem ich schwimmen gelernt habe, das Zentralbad Gelsenkirchen, wirklich das einfach wie die Klöte von einem Transformer in der Stadt lag. Einfach so viereckiger Metallklotz. Das ist vor ein paar Jahren abgerissen worden. Und ich glaube, das ist so verseucht mit Fußpilz, wenn da ein Vogel jetzt drüber fliegt, nur über das Loch, wo früher das Zentralbad war, kriegt die Möwe immer noch Fußpilz. Das war einfach, das war das Allerekligste. Und ich war mal dabei, als einer aus der 3. Klasse nach einem 5-Meter-Sprung ins Wasser geschissen hat. Wirklich passiert, er hat ins Wasser geschissen. Auf einmal tauchte so ein Kickers auf, an der Wasseroberfläche. Du sahst links und rechts die Seniorenköpfe abtauchen. Und dann floss einfach so ein Stück Scheiße, so einmal in dieser Wasserbewegung.
Das ist nicht dein Ernst jetzt, Basti, ja. Hör doch
auf. Ja, natürlich passiert. Was glaubst du, was in so Schwimmbädern alles drin ist, wenn du lang genug Leute da rein
hast? Ja, das stimmt. Also das ist schon Abtörn, Alter. Also wenn ich mir denke, wie viele Leute ungeduscht reingehen. Also sie kommen ja wirklich ins Schwimmbad komplett verschwitzt. auch untenrum nicht gewaschen oder irgendwas, Digga. 3 Tage kacken gegangen, ohne richtig abwischen. Und dann ins Wasser und dann so, oh ja, das ist so ekelhaft. Oh mein Gott. Aber das ist eine Wurst. Das hat mal ein Kumpel von uns gemacht, der hat ins Meer geschissen. Und das ist dann so richtig auf diesen Wellen, weißt du, Salzwasser, das drückt ja nochmal richtig hoch. Und das ist dann so auf der Welle. Ein Kumpel von mir, Basti, wir waren mal zusammen. Ey, der ist so ein Bastard, Alter. Der war, Bruder, wenn du das hörst, du weißt, an wen das rausgeht. Ein Freund von uns, Antonio, der hatte eine Einzimmerwohnung. Okay, und das war einer der ersten, der eine Einzimmerwohnung hatte. Der überhaupt eine Wohnung hatte in Waiblingen. Und wir waren alle dort. Weißt du, für uns war es ja wichtig, so hey, zusammen sein, Breakdance, Hip-Hop-Zeit. Und jetzt sitzen wir dort, 16 Leute oder 15 Leute, manchmal haben wir auch 15 Leute dort gepennt. Einfach, jeder hat sich irgendwie auf den Boden gelegt und geschlafen. Und einmal, Alter, sitzen wir da drin und auf einmal stinkt's voll nach Scheiße. Und es stinkt einfach. Es stinkt nach Scheiße. Und dann hat einer von meinen Jungs, so ein Bastard, in so einen Plastikbecher geschissen und hat's einfach auf die Kommode gestellt. Und guck mal, du fragst mich ja immer, warum erzählst du immer so Kacken, die ist Arschloch Moduk, meine ganzen Jungs.
Ja, ich habe mittlerweile eine Vermutung, Bruder.
Wir waren alle so dumm, aber weißt du, wir sitzen jetzt da drin, du musst dir jetzt vorstellen, wir sind 16. Wir sind 16 Leute, wir sind 18, 19, 20, ich weiß nicht mehr. Und dann sagt einer auf einmal so, Alter, warum stimmt hier so nach Scheiße? Und dann steht da dieser Becher und der lacht sich kaputt.
Boah, ist das ekelhaft. Das ist so. Aber ich meine, Respekt, also allein das Ding in den Becher abzuseilen, ist ja schon, das ist ja faktisch
das
schon.
Das ist eine Kunst.
Das ist eine Kunst, das ist, der kackt wie eine Cruise Missile, das ist ja unfassbar. Das also, war das würde ich, glaube ich, gar nicht hinkriegen. Boah, ist das ekelhaft.
Wie heißt das von South Park, diese Mr.
Henke, the Christmas Poo?
Genau.
So eine richtige,
so, genau so sah
so
das aus.
Eine richtige stabile, boah, ist das ekelhaft.
Ja.
Boah, ist das ekelhaft. Boah, ist das ekelhaft.
Das war mega.
Nee, das ist richtig widerlich.
Oh. Boah. Oh Mann, Alter, warum schön, müssen unsere Podcast-Folgen immer sowas? Warum?
Ja, ich weiß es auch nicht, Digga. Ich meine, wir versuchen seriös zu bleiben, weißt du, wir fangen mit was Seriösem an und wir enden damit, dass jemand in den Becher kackt. Ich bin mal nachts wach geworden bei einem Freund, der besoffen geschlafen hat, das war zu Zeiten, das habe ich euch schon mal erzählt, Zeiten der PlayStation 1. Erinnerst du dich noch an die PlayStation 1?
Ja, natürlich.
Die hatte ja so einen Mechanismus, die so aufgeklappt ist, ne, wo man die CD reingelegt hat, also wie, da ging dann einfach so ein Deckel hoch, wie bei einem Sandwich-Toaster oder so. Und dann wacht er auf, wir schliefen bei ihm und ich höre so, wir waren total schadenbesoffen, so also 17, 18. Ne? Und dann denke ich so, was rieselt denn hier? Ne? Ich höre so plätschern, so, ne? Ich denke so, warte mal, ich mache da Licht an. Da hat der Idiot seine PlayStation 1 aufgeklappt und pisst in die PlayStation 1 rein, weil er dachte, das wäre die Toilette.
Das ist nicht dein Ernst, Alter.
Original.
Alter, wie dicht war der dann aber?
Ja, er war richtig gut dabei, war der. Das war richtig,
okay, das habe ich noch nie gehört. Das hast du mir noch nie erzählt. Das ist Next Level Shit, Alter. Okay, aber dann war der ja total Schaden.
Der war total Schaden. Der hat auch mal in seine Toploader Waschmaschine reingeschissen. Hätte ich nicht vergessen. Ich komme da an, war irgendwie, weiß nicht, Sommerferien oder so. Er hatte seine erste eigene Bude, sein Cousin macht die Tür auf. Ich so, ja, wo ist der Typ? Wo ist los, ne? Wo ist der? Ja, er ist nicht so gut drauf. Wir haben gestern ein bisschen getrunken, so, ne? Ich so, ja, und wo liegt der? Ja, er liegt jetzt auf der Couch. So, ja, geh ich mal hin, ne? Und seine damalige Freundin, so richtig sauer, kam so an mir aus der Tür vorbei, ne? Ich sag zu dem Cousin, ja, was hat er denn gemacht? Was ist denn passiert, ne? Ja, keine Ahnung. Der hat sich oben auf die Toploader-Waschmaschine gesetzt und hat da reingekackt. Ich so, was hat der gemacht? Er hat die Toploader-Waschmaschine geschissen und dann waren wohl ihre Klamotten da drin, worauf die er draufgekackt hat.
Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, das ist ekelhaft. Ja, aber das ist aber zumindest auf die Klamotten gekackt, weil dann kannst du das noch die obersten Klamotten wegnehmen und wegwerfen.
Absolut. Aber oder du lässt einfach durchlaufen und nimmst es als Färbung, Braunfärbung. Ja. Schöne braune Kleider.
Warum hören wir so immer auf, Lan? Okay, jetzt reicht's aber, Basti. Jetzt ist ekelhaft genug.
Das war eine schöne neue Folge Bratwurst und Baklava. Ja. Wir haben das Beste für euch getan. Wir versuchen immer was Schönes aufs Tablett zu legen, damit ihr zufrieden seid. Schreibt uns, liebt uns, liked uns, unterstützt uns, teilt die Videos. Ihr habt uns gefragt, wo man die ganzen Videos von den Folgen sehen kann. Kann man, glaube ich, bisher noch nicht, Ötze, sondern wir veröffentlichen immer Clips auf Social Media, aber umso öfter die teilt, umso mehr danken wir euch dafür, weil wir dann unseren Job weitermachen müssen und wir beide nicht wieder als Klofrauen am Essener Hauptbahnhof anfangen müssen. Vielen, vielen Dank.
Wir lieben euch. Peace.
Wir lieben euch.